verschwundene Tonbänder, eine alte Bekannte und ein mysteriöses Erbe. Kann der Fall gelöst werden? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
Hallo und herzlich willkommen zu Soko Kinderkrimi, dem Hörspiel-Hörbuch-Mitrate-Krimi-Jugendroman-Podcast mit Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen, wie gewohnt in der Rolle als Rätselopfer, als Streiter, als ja, Mitbewerber um den Titel des besten Detektivs der fiktiven Lande und der Mann, der darüber urteilt, der darüber knallhart charged, das ist natürlich Sascha. Hallo Sascha.
Hallo Timo. Können wir uns bitte Merch zulegen, ein T-Shirt, wo Rätselopfer draufsteht?
Das ist nicht schlecht tatsächlich, gell?
Ja.
Ist schon ein geprägtes Kultwort in diesem Podcast, würde ich sagen.
Es klingt mir manchmal eine Spur zu negativ, aber ich finde es schon ganz witzig.
Ja, negativ. Ich würde sagen, es ist halt, ich weiß nicht, ein Rätsel, ja, stimmt schon, es ist natürlich, aber ich würde Rätselnde oder was denn, man muss halt so, wer ist der, dem ein Rätsel auferlegt wird? Das ist natürlich dann
Der Detektiv der fiktiven Lande, wie du gerade gesagt hast. fand ich auch gut.
Ja, irgendwer muss diese Orte, diese vielfältigen hervor. Vor den Bösewichten schützen, vor Unheil bewahren und das ist, jetzt, muss halt ich übernehmen.
Ich würde wirklich gern zeichnen können und jetzt gerade so dich als Inspector Gadget Verschnitt in so ein Mashup aus Rocky Beach und einer deutschen Millionenstadt zeichnen.
Ja, ich hätte jetzt eher mehr Batman genommen, weißt du, und du bist der Riddler in dem Fall natürlich.
Es geht auch natürlich.
Das wäre ein gutes Halloween-Couple-Kostüm für uns, glaube ich.
Ja, Timo, letztendlich haben wir, wenn man so will, unser großes Staffelfinale ja heute. Im dem Sinne, was Punkte angeht.
Ach so, was Punkte angeht, genau, ja, das stimmt.
Weil nächstes Mal haben wir sozusagen ein Special für unsere 100. Folge und ich glaube, so viel können wir schon mal verraten, dass da nicht wirklich Punkte gezählt werden, also zumindest nicht zu deinen Punkten dazu.
Endlich mal ein bisschen stressfrei eigentlich, genau. Weißt du, das kann man eigentlich mal schön runterkommen, es geht um nichts, außer um die Ehre natürlich. Ehre,
ja. Na, und wenn ich dir heute die Zusammenfassung eines Kind- bzw. Jugendhörspiels erzähle, ist die große Entscheidung letztendlich, weil es steht 24-24 derzeit.
Oh, jetzt höchst du aber den Einsatz extrem, ja. Sascha. Druck steigt.
Die Folge heißt Die drei Fragezeichen Spur der Toten. Wurde sich, glaube ich, über Spotify gewünscht mit der Kommentarfunktion, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Wenn solltet ihr euch eine Folge wünschen wollen, könnt ihr das natürlich eben auch, wie gesagt, über Spotify machen, aber ihr könnt uns auch per Mail kontaktieren, da erreicht ihr uns unter sokokinderkrimi@gmx.at oder auch auf Instagram, da findet ihr uns unter @soko_kinderkrimi. Da gerne folgen, kommentieren, Nachrichten schreiben und Co.
Genau, und nicht wundern, aber wir haben aktuell in der Planung nach der 100. Folge eine kleine Pause wieder einzulegen. Wir haben das ja schon mal gemacht. Das ist einfach A, dem zu schulden, dass wir ja privat gerade viel um die Ohren haben. Ich werde auch demnächst im Urlaub sein, länger. Also ist das organisatorisch für uns notwendig, möchte ich mal sagen. Und auch ein bisschen wieder aufzuladen, wieder Bock zu kriegen, ist natürlich auch immer mit Arbeit verbunden, so ein regelmäßiger Podcast. Wir haben, glaube ich, sehr selten nur Folgen ausgelassen. Und ja, da ist die Vorbereitung, die Nachbereitung von solchen Folgen erfordern doch einiges an Zeit und Investition. Dementsprechend werden wir uns da herausnehmen, vielleicht ein paar Wochen auf jeden Fall mal runterzufahren und eine Pause einzulegen, die Rätselakkus wieder aufzuladen. Also falls ihr euch Sachen wünscht und auch die vielleicht schon eingeschickt haben, nicht wundern, es wir behalten es auf jeden Fall am Schirm. Kann sein, dass wir dann quasi in Staffel 3 darauf zurückkommen werden. Wir planen aktuell auf jeden Fall natürlich wiederzukommen. Also wir werden das dann auch rechtzeitig, vor allem über Instagram, kommunizieren. Wenn ihr uns da also folgen wollt, dann werdet ihr da auf jeden Fall erfahren, wenn es wieder weitergeht. Und natürlich, wenn ihr euch uns auf den Podcast-Plattformen abonniert. Und dann werdet ihr auf jeden Fall überrascht von einer neuen Folge sein. Wir haben jetzt noch keinen konkreten Zeitrahmen festgelegt. Aber ja, nur damit ihr Bescheid wisst, Folge 100 wird natürlich noch zelebriert und kommen. Da freuen wir uns dann natürlich auch schon, wenn ihr alle noch dabei seid und mit so ein bisschen den Abschluss der zweiten Staffel und ich meine von 100 Podcast-Folgen feiert. Das gibt es ja jetzt alles jetzt doch schon einige Jährchen, diesen Podcast, und dass dann auch viele Leute immer noch dabei sind und neu dazugekommen sind, da freut uns natürlich sehr. Und ja, dementsprechend hoffen wir euch dann auch nach der Pause wieder begrüßen zu dürfen. Aber erstmal dann jetzt diese Folge mal schaffen, mir die Daumen drücken und nächste Woche dann in Nostalgie schwelgen, möchte ich sagen.
Perfekt. Timo, du hast, ich habe die Sorge schon, dass ich wieder Zettel und Papier sage. Du hast wieder ein Stift und Papier dabei.
Ich habe Stift und Kuli, Zettel und Papier, alles dabei. Perfekt. Ich fokussieren.
Ich werde, glaube ich, zu Weihnachten einfach so eine Pinnwand schenken, dass du praktisch, wenn ich dir die Geschichte erzähle, so ein Board machen kannst, was man so in den Krimis sieht, mit roten Faden verbinden und Co.
Du, es fällt mir schon schwer, manchmal die Namen in der Zeit aufzuschreiben, wo wir dieses aufnehmen, dass ich dann jetzt auch anfangen soll, hier Unterstufenlevel von Bastelaktivitäten hinzulegen, das und zuzuhören, das, glaube ich, übersteigt deutlich meine kognitiven Fähigkeiten.
Ich stelle jetzt gerade so vor, ich erzähle die Story mit unserem Moment, Sascha, ich muss ausschneiden. Einen Moment.
An der Linie.
So im Hintergrund, Fiona, wo ist das Laminiergerät? Ja, großartig. Na gut, dann lass uns nach Rocky Beach düsen. Und wir starten dieses Abenteuer etwas ungewöhnlich, nämlich mit Bob ganz alleine. Bob wurde zu einem Anwalt gerufen. Der Anwalt heißt J.R. Bumblebee.
Geiler Name.
Ja, finde ich auch. Und er erfährt dort, dass es um Clarissa Franklin geht. Timo, sagt dir der Name was?
Tatsächlich ja, aber ich meine, es könnte auch sein, weil es einfach möglicherweise ein austauschbarer Hörspielname ist.
Drei Fragezeichen-Fans werden jetzt aufschreien, gerade mit austauschbarer Hörspielname. Clarissa Franklin ist relativ bekannt im Drei-Fragezeichen-Universum. Wir haben sie auch schon in einem unserer Fälle gehabt, nämlich Rufmord.
Also jetzt nichts für ungut, aber wir haben sie in einer von inzwischen 99 Fällen über was 3 Jahre drinnen gehabt. Bei aller Liebe. Also, das ist im Soko-Kinderkrimi-Kosmos kein wiederkehrender Charakter.
Auf jeden Fall, sie ist doch recht beliebt unter den drei Fragezeichen-Menschen, war auch in Stimmen aus dem Nichts. Da kann ich mich erinnern, dass, wie wir Rufmord gemacht haben, einige Leute geschrieben haben, dass wir Rufmord vor Stimmen aus dem Nichts machen. Das ist ja Weltuntergang praktisch. Das Problem bei Stimmen aus dem Nichts, weil es ist halt durchgehend klar, es gibt nicht viel zu raten, wer die Bösen sind sozusagen, deswegen haben wir das weggelassen. Aber Bob hat auf jeden Fall eine Backstory mit ihr und die hat ihn mehrmals eher ungut behandelt und ist auf der Seite unterwegs, dass sie einiges ihm vorgespielt hat. Aber
Moment, was genau?
Also es war bei Stimmen aus dem Nichts, lernen wir sie als Therapeutin praktisch kennen, die den Bob auch hypnotisiert. Bei Rufmord war die Geschichte, dass da ist sie eben in einer Klinik, da ist sie eingewiesen worden. Und da war es aber, ich weiß nicht mehr, die Familienverhältnisse gerade, irgendwie der Bruder von diesem Quizmaster-Dude, oder nicht den Quizmaster, sondern einen Fernsehtypen halt, wird im Keller gefangen genommen mit Medikamenten und Co. Und da hat sie praktisch so ein bisschen aufmerksam drauf gemacht. aber sie war immer ziemlich weird drauf.
Alles klar, kenn mich aus.
Ja. Sehr, sehr gaslighting, toxisch unterwegs.
Mhm.
Also ja. Bob ist auf jeden Fall, wie er den Namen vom Anwalt hört, ziemlich wütend und sagt, dass er eben nichts mit dem zu tun haben will. Der Anwalt erklärt aber, sie ist vor über einer Woche verstorben und er dachte, der Anwalt, dass sie und Bob irgendeine Beziehung haben. Also es klang fast so, wie das übergeben wurde.
Aber sie ist gestorben?
Sie ist gestorben vor über
sie
einer
ist
Woche.
Gestorben.
Es klang fast so, als würden die sich wirklich gut kennen. Und es ist eine Schachtel, die versiegelt ist, also auf jeden Fall zugepickt. Und der Bob ist dann so, okay, ja, er nimmt das Erbe an, unterzeichnet was. Und der Bumblebee überreicht das ziemlich, ziemlich grimmig. Also der ist allgemein ziemlich mies drauf, wie der Bob anfängt mit, nein, er will das nicht und Co. Da kippt die Stimmung so ein bisschen. Und der überreicht das dann ziemlich grimmig, diese Schachtel. Und in der Schachtel, wie Bob dann eben später sieht, sind drei Tonbänder mit Zahlen beschriftet, also 1, 2 und 3. Wo haben sie natürlich so ein Abhörgerät für solche Tonbänder? Natürlich in der Zentrale, also geht es ab auf dem Schrottplatz. Clarissa Franklin hat eine Nachricht aufgenommen. Sie beschreibt so, sie trinkt Rotwein, hört Jazz und hinterlässt gerade ihren vertrauten Nachrichten auf Tonbänder Papier, also schreibt praktisch Nachrichten. Und das ist so ein letzter Moment, den die beiden zusammen haben. Und sie hofft, dass nur er das hört, weil sie hat etwas zu sagen, was schon lange gesagt gehört hat.
Moment, aber ist sie eine ältere Dame? Also ist dieser
Tod? Ja, also sie war im ersten Hörspiel auf jeden Fall schon älter. Du erfährst aber gleich, an was sie gestorben ist, weil sie sagt nämlich auch im nächsten Satz, dass sie einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse hat. Der hat praktisch auch schon im ganzen Körper gestrahlt und sie hat sich gegen eine Chemotherapie entschieden. Sie hat Medikamente gegen die Schmerzen und Co. Und ist deshalb zu Hause. Sie wollte die letzten Tage doch etwas mehr, wie sie es formuliert, in mehr Würde verbringen in ihren Bungalow in Little Rampart. Ist anscheinend ein Stadtteil von Rocky Beach oder in der Nähe da irgendwo. Und es ist warum sie aber den Bob auch schreibt in letzter Zeit, es ist irgendwas Komisches. Die Medikamente scheinen nicht mehr so zu wirken. Der Schmerz ist zurück und der bittere Nachgeschmack, wenn sie die Medikamente nimmt, der ist weg. Sie würde das normalerweise ignorieren, aber es ist jemand wieder in ihrem Leben aufgetaucht, den Bob auch kennt, aber sie sagt den Namen hier jetzt lieber nicht, dass er wird schon draufkommen, wer das ist. Und ihr macht das ziemlich Angst, dass diese Person jetzt irgendwas macht. Wenn der Bob das hört, ist klar, dass sie bereits verstorben ist, aber der Bob soll da praktisch nochmal nachschauen, weil er ist irgendwie auch der Schlüssel, das sagt sie auch sehr, sehr kryptisch hier, mit dem Wege geöffnet werden können. Sie hat denen schon einige Hinweise gegeben. Er soll auf jeden Fall zur Beerdigung, es werden nicht viele Menschen dort sein und er wird die Person erkennen und er soll der Person auf jeden Fall folgen.
Oh, das ist sehr, sehr kryptisch.
Es ist absolut kryptisch, diese erste Nachricht. Der Bob ist komplett mal daneben, ruft beim Anwalt an, um herauszufinden, wann die Beerdigung ist und erfährt da von der Sekretärin, die Mrs. Evans, dass die jetzt ist. Also der Anwalt hat ihn das anscheinend vergessen zu sagen. Ihr ist es fast schon peinlich, dass er das nicht gesagt hat, weil das sollte ja gerade ihn als nahestehende Person, so wie die es auch angenommen haben, ja gesagt werden, weil er ja auch das Erbe da bekommen hat. Und der Bob, also sie sagte noch, welcher Friedhof, und der Bob eilt dann praktisch los. Er erwischt gerade noch so das Ende vom Begräbnis, aber es ist halt nur der Anwalt da und sonst niemand. Also da wird die Clarissa Franklin wohl Unrecht gehabt haben, dass die Person, die er verfolgen soll, da auftaucht. Und der Bob fährt zurück zur Zentrale und
muss... Also die Person war jetzt nicht da, oder wie?
Es war nur der Anwalt da.
Nur der Anwalt da?
Genau, sonst niemand.
Das kann ja trotzdem der Anwalt gewesen sein, oder?
That's, ja.
Die Person war da.
Der Bob fährt auf jeden Fall zur Zentrale zurück und muss da feststellen, die Tonbänder wurden gestohlen.
Nein!
Ja, richtig.
Tonbänder!
Jetzt kommen Justus und Peter dazu. Die waren mit dem Onkel Titus Jonas in Las Vegas Möbelstücke holen für den Trödel. Und der Bob erzählt praktisch, dass es um die Franklin geht. Und der Peter zuckt da mal vollkommen oft aus, dass der Bob sich da überhaupt drauf einlässt. Die hat sie ja schon mal in Schwierigkeiten gebracht. Er nennt sie dann auch Unperson, was ich ganz gut fand.
Toll, ja.
Der Bob berichtet dann die Details und der Justus ist mal komplett baff. Aber ist der fixen Überzeugung, dass das ein Spiel von der Franklin ist und die ist doch sicher nicht tot. Das ist kompletter Blödsinn. Wie findet man
das? Ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke.
Wie findet man das also heraus? Man ruft den Inspektor Cotter an. Der Inspektor Cotter teilt ihnen dann mit, er wollte sie tatsächlich anrufen. Er hat das eher zufällig erfahren, weil er war da nicht direkt da beteiligt. Die Clarissa Franklin ist eben vor 10 Tagen tot in ihrem Bungalow in Little Rampart eben aufgefunden worden. Und die Obduktion ergab ein fortgeschrittenes Krebsleiden. Und die Person, die sie gefunden hat und dann die Polizei praktisch, beziehungsweise Polizeirettung alarmiert hat, war Jack Cliffwater.
Bekannt aus Folge.
Tatsächlich, ja. Aus Stimmen aus dem Nichts würde man den kennen, weil das war nämlich ihr Lebensgefährte und Komplize damals. Der war auf jeden Fall länger in Haft, weil der damals auch auf den Justus geschossen hat. Wir erfahren von Inspektor Cotter, dass er zur Wiedereingliederung einen Sozialarbeiter hat, um eine Wohnung zu finden. Und derzeit ist er in Little Rampart in einem kleinen Motel. Das ist ziemlich in der Nähe vom Bungalow von der Clarissa. Und sie erfahren eben auch, dass die Clarissa Franklin auf jeden Fall eines natürlichen Todes gestorben ist. Ganze nimmt die Truppe doch irgendwie mit, weil auch wenn sie die Franklin nicht wirklich leiden konnten, es ist ein Mensch verstorben, also klar, dass man da emotional auch ist. Aber was passiert hier, fragen sie sich natürlich, weil wieso taucht der Cliffwater hier auf einmal auf und hat er vielleicht die Tonbänder? Also, was bleibt ihnen anderes übrig, außer zum Motel zu fahren? Und sie schaffen es, ins Zimmer vom Cliffwater reinzukommen, der gute alte Dietrich von Peter und so, und finden da tatsächlich eine Tonbandschachtel am Nachttisch. Aber in dem Moment überrascht sie der Cliffwater auch. Sie konfrontieren ihn eben mit dem Tonband. Er stammelt dann mal nur so dahin und...
Nur die Schachtel oder auch das Tonband?
Es ist auch das Tonband drin.
Okay.
Und er erklärt dann, ja, er hat die genommen und in seinem Kofferraum sind die anderen. Er ist praktisch darauf gekommen, dass er kein Abspielgerät hat und wollte dann mit dem Tonband praktisch im Internet schauen, welches er bestellen muss, dass er das abspielen kann. Die anderen sind im Kofferraum, sie gehen runter, aber da sind sie nicht mehr. Der Cliffwater ist komplett durch den Wind, die wurden ihnen anscheinend gestohlen. Und in dem Moment kommt ein Motorrad daher und erklärt der Cliffwater, dass das der Ray Shepard ist. Das ist der Sozialarbeiter, der ihm eben hilft. Und ist halt jetzt blöd, hier einen Sozialarbeiter haben zur Eingliederung und gerade bei Diebstahl von Tonbändern erwischt worden zu sein von den Jungs. Und er bittet sie halt darum, sein Ja, ob sie das Gespräch verschieben können, weil es wäre jetzt übelst problematisch, wenn das jetzt passiert. Die drei Fragezeichen übergeben da ihre berühmte Visitenkarte und er soll sie kontaktieren.
Der Shepard oder der Cliffwater?
Der Jack Cliffwater.
Okay.
Genau. Den Shepard sagen sie davon nichts, weil, wie gesagt, dann hätte Cliffwater massive Probleme jetzt mal.
Also, aber jetzt war mir nicht, ob sie das Gespräch zwischen Shepard und Cliffwater verschieben wollen oder
so. Nein. Zwischen Cliffwater und den drei Fragezeichen. Mhm. Was aber praktisch ist für die drei Fragezeichen, das Tonband am Nachttisch war das Tonband Nummer 2. Eigentlich wollte der Bob die Bänder entsorgen, mit dem Gedanken, er will mit der Franklin nichts zu tun haben, wollte das eigentlich wegschmeißen. Aber jetzt hat sie doch eine gewisse Neugierde gepackt, warum alle unter Anführungszeichen die Tonbänder haben wollen. Also was wollte die Franklin ihn nach ihrem Tod da mitteilen, dass da so sich drum gerissen wird? Wir haben dann einen Cut dazu, dass eben das zweite Tonband angehört wird. Und die Franklin sagt weiterhin sehr kryptisch, dass die Person, über die sie eben spricht, geschnappt werden muss. Man hört im Hintergrund die Feuerwehr fahren, sie steht auf, schließt das Fenster, holt sich ein Glas Wasser, trinkt dann eben weiter und sagt auch so sein, ja, ihre Kehle ist immer ganz trocken in letzter Zeit und dass dieser Mensch, um den es geht, ihr schriftlich gedroht hat, wie dumm praktisch von ihm. Und sobald der Bob das Medikamentenfläschchen mit den echten Medikamenten findet, weil sie ist der festen Überzeugung, dass diese Person die Medikamente ausgetauscht hat, kann sie auch den Brief, in dem ihr gedroht wird, finden, weil sie hat das unter den Einlagen in den Schuhen von der Person, wie die auf Besuch war bei ihr, versteckt.
Sie hat den Drohbrief in den Schuhen des Drohenden versteckt.
Genau. Weil.
Damit die Person es nicht klaut und quasi Beweise vernichtet.
Genau. Oder? Und auch mit dem Gedanken praktisch, die sucht doch nie in ihren eigenen Sachen danach.
Oh, es ist aber unnötig kompliziert, würde ich fast sagen.
Es ist dann auch das Ende vom Tonband 2 und der Cliffwater ruft tatsächlich an und ist ein, ja passt, jetzt hat er Zeit, sie sollen vorbeikommen. Und wir sind da dann wieder im Motelzimmer und wir erfahren, dass der Cliffwater die Tonbänder gestohlen hat, weil er hat sich mit der Clarissa getroffen, um praktisch sie so ein bisschen nachzufragen, was da jetzt los ist, weil sie hat ihm alles zugeschoben an den Verbrechen bei Stimmen aus dem Nichts praktisch damals, dass nur er schuld ist an dem Verbrechen. Und er hat ihr auch öfter aus der Haft geschrieben, sie hat nie geantwortet, das wollte er klären. Und als er sie besuchen hat, sie gewirkt, als würde sie ihn ziemlich schnell loswerden wollen. Und bei dem Besuch hat er auch dann die Medikamente eben gesehen und erkannt und war ziemlich baff, dass sie ihn das zuerst nicht erzählt hat. Aber eben auch, wie er die Medikamente gesehen hat, ist ihm bewusst geworden sein, jopp, die wird nicht mehr lange leben. Sie hat ihm dann Kontaktverbot erteilt und hat ihm auch vorgeworfen, dass eben vor 17 Jahren, wie sie sich kennengelernt haben, auch wenn das so unglaublich romantisch begonnen hat, dass er die Schuld ist, dass sie auf die schiefe Bahn gekommen ist. In der Zwischenzeit, während er das erzählt, haben der Justus und Peter bemerkt, dass unterm Bett vom Cliffwater die Schuhe stehen, die Clarissa in ihrem Tonband beschreibt. Der Peter er sagt, er muss auf die Toilette und scheint da dann loszugehen. Mit dem Auftrag, eben einmal die Schuhe zu inspizieren und auch auf der Toilette, also im Bad nachzuschauen, ob sie irgendwo diese Medikamente finden. Cliffwater erzählt weiter, dass die Franklin ihn auch gedroht hat, ein ungesühntes Vergehen öffentlich zu machen, wenn er wieder auftaucht. Er weiß wirklich nicht, was sie meint und ist dann nochmal zu ihr, trotz Kontaktverbot, was sie da ausgesprochen hat. Und da hat er dann auch ihren Hund kennengelernt. Ich finde den Namen vom Hund gerade noch nicht. Wurscht. Ihren Hund kennengelernt, den hat sie sich runtergebrochen für die letzten Tage zugelegt, weil sie nicht alleine sein wollte. Sie war früher kein großer Fan von Hunden, aber sie will einfach nicht alleine sein. Das Treffen war auch ziemlich eigenartig und sie hat dann, also im Sinne von, dass die zwei wieder gestritten haben, und sie hat ihn dann noch einmal angerufen, dass sie mit ihm noch reden möchte. Er ist dann am nächsten Tag nach dem Anruf hin. Es hat dann beim Anläuten niemand reagiert, der Hund auch eben nicht. Und er hat sich dann Zugang zu der Wohnung, zu dem Bungalow verschafft und hat sie tot aufgefunden. Er hat dann noch auf den Notarzt gewartet.
Und was ist aus dem Hund geworden?
Das weiß er nicht.
Okay.
Er hat auf den Notarzt gewartet auf jeden Fall. Ah, schau, habe ich auch geschrieben jetzt, dann hat sich auch gewundert, wo der Hund ist. Und hat einen Zettel auf jeden Fall gefunden, auf dem der Notar, eben der Bumblebee, den Erhalt eines versiegelten Päckchens bestätigt hat. Er hat dann eben beim Anwalt, also beim Bumblebee, angerufen. Der war aber dann auf Urlaub und er, also zu dem Zeitpunkt und eben praktisch in 10 Tagen wieder da. Deswegen ist er dann eben auch nach diesen 10 Tagen zur Kanzlei und da ist der Bob eben rausgekommen mit einem Paket. Und so ist praktisch bei ihm der Plan entstanden, den Bob zu beobachten und die Bänder abzunehmen, weil das ja wohl in seiner Logik die Beweise sind, um ihn zu erpressen. Und er weiß eben, das sagt er nochmal, er selbst nicht, worauf die Clarisse hin will mit dieser, worauf die anspielt mit dieser Drohung an ihn mal, weil er ist der Meinung, er hat für alles gebüßt. Wir haben einen Cut zum Heimweg, also wir sind im Auto und sie lesen praktisch den Brief, den sie in den Schuhen tatsächlich gefunden haben. Und es ist eine Drohung vom Cliffwater an die Franklin aus der Zeit eben im Gefängnis, dass wenn sie nicht antwortet, wird er nach der Haft zu ihr kommen und ihr Leben beenden. Der Peter sagte noch, okay, aber man hat ja bei der Obduktion festgestellt, dass es keine Fremdeinwirkung ist. Vielleicht hat er eben mit den Medikamenten irgendwie was gemacht. Aber das reicht der Polizei wohl als Beweise ja auch nicht. Aber der Peter hat im Bad tatsächlich das Medikamentendöschen gefunden und da sind doch ziemlich sicher die Fingerabdrücke vom Cliffwater auch drauf, also ab zur Polizei, weil wenn da Fingerabdrücke oben sind, warum hat er das Medikamentendöschen, dann sollte das doch ausreichen. Dort angekommen, stellte Justus mal 2 Fragen, weil beim Tonband 2 dieses Feuerwehrauto im Hintergrund in Little Rampart. Der Justus hatte so eine Vermutung und fragt mal beim Cotter nach und die Zeit, die am Tonband gesagt wird, passt nicht mit dem Feuerwehreinsatz zusammen. Also entweder hat sie das nicht an dem Ort aufgenommen, den sie angegeben hat, oder irgendwas stimmt da nicht. Der Justus steigert sich doch ziemlich rein und meint so, ja, er ist der festen Überzeugung, wer auch immer da begraben ist, ist nicht die Clarissa Franklin. Die muss praktisch ausgebuddelt werden und das muss überprüft werden. Der Cotter ist da stinkwütend. Die 3 Fragezeichen haben sich schon mal in der Franklin getäuscht und ihn da in was reingeritten. Aber der Zettel vom Anwalt, dass er das Paket angenommen hat, von der Franklin, also vor Ort, das hat er praktisch angenommen, das überschneidet sich praktisch mit der Zeit der Autopsie. Also, dass das praktisch nach der Autopsie passiert ist. Passt
Moment,
also auch
was?
Nicht zu, das also, passt also auch nicht zusammen. Also, dann müsste er ja praktisch von einer Toten, die in der Gerichtsmedizin ist, das Paket angenommen haben. Also kann der Cotter tatsächlich seinen Chef überzeugen in ein Eilverfahren, dass am nächsten Tag um 11 Uhr der Sarg geöffnet wird und die Exhumierung von Clarissa Franklins Leichnam stattfindet. Es sind beim Grab der Anwalt Bumblebee die 3 Fragezeichen anwesend und eben auch Polizei, Gerichtsmediziner und so weiter, um eben die Identität festzustellen und zu überprüfen, ist das wirklich Clarissa Franklin. Es geht das Ganze los, es ist wirklich großartig in dem Hörspiel gemacht, also sehr dramatisch und der Cotter ist, wie sie den Leichnam sehen, stinksauer auf Justus. Der Justus ist auch komplett baff. Es ist eindeutig Clarissa Franklin, die da im Grab liegt. Der Bumblebee sagt auch, ja, das ist die Dame und sagt dann ziemlich hektisch auch sein, ja, er hat eine reine Weste, was die Zeit ja angeht und so. Das lässt sich auf dem Zettel beweisen, wann er das Paket abgeholt hat und ob er jetzt gehen kann, ob er jetzt nicht mehr gebraucht wird.
Moment mal, er kann, das ist der Beweis? Ach so, weil das nach der Autopsie
dass er nichts gemacht hat. Er nichts gemacht hat mit der Franklin.
Aber was ist seine Logik? Weil er das Päckchen entgegengenommen hat, als sie schon tot war? Mhm. Das ist sein Argument, dass er sie nicht umgebracht hat?
Ja.
Das macht ja keinen Sinn.
Well, das sagt er auf jeden Fall.
Okay.
Der Cotter stimmt da auch zu und bedankt sich bei ihm, dass er da kooperiert hat. Und er geht da auch recht hastig dann weg wieder. Auf die drei Fragezeichen gehen, Cotter ist wie gesagt stinkwütend. Der Justus ist komplett fertig, dass er falsch lag. Und er hat ein Gefühl, irgendein Puzzlestück fehlt noch. Irgendwas fehlt, das Klick macht. Also fahren sie zum Bungalow von der Clarissa Franklin. Und mit der Hilfe von Peter Stietrich können sie natürlich auch einbrechen. Und sie finden tatsächlich im Bungalow dieses letzte Puzzleteil, um das Rätsel zu lösen. Und wie du dir
das vielleicht... Das wirst du mir jetzt nicht sagen.
Ja, genau. Wie du dir vielleicht denkst, Timo, ist es soweit. Ich habe drei wunderbare Fragen. Eine ist ein bisschen eine Bonusfrage, weil du... Das, ja, ist wilder. Frage Nummer 1. Wer steckt hinter dem frühzeitigen Tod von Clarissa Franklin? Frage Nummer 2. Warum wurde das Ganze veranstaltet? Also im Sinne von die Tonbänder und Co. Und am Tonband, das ist so ein bisschen der Bonus, am Tonband 1 sagt sie noch, dass in diesen Tonbändern ein großes Geheimnis steckt. Und das ist meine letzte Bonusfrage. Was ist dieses große Geheimnis, was in den
Tonbändern steckt? Also nochmal, also wer steckt dahinter?
Genau, an dem frühzeitigen Tod. Warum wurde das Ganze veranstaltet? Eben mit Tonbänder klauen und Co. Und eben, was das große Geheimnis der Tonbänder ist.
Ach Gott, das ist wirklich... Da hast du mir einen schwierigen Game am Schluss. Ich habe ein bisschen die... Aber, der Bumblebee ist auf jeden Fall ein Verdächtiger. Ich verstehe nur nicht ganz. Es macht alles keinen Sinn. Weil was hat er davon? Eben das große Geheimnis auf den Tonbändern. Weil er gibt die Tonbänder ja her. Also... Wo profitiert er? Er gibt sich her. Er war der beim Begräbnis war. Wo sich die Franklin sicher war, dass er dort ist. Das war schon so mein Knackpunkt. Allein deswegen würde ich auf jeden wollte ich immer schon die ganze Zeit Bumblebee sagen. Nur weil ich das als kleine Falle deinerseits gesehen habe. Es war keiner da, es war nur der Bumblebee da. Und da waren alle verwirrt. Aber nein, es war ja eh der da, wo sie dachte, der da ist. Aber was wollte er? Was ist der Plan? Warum? Ich habe da noch ein bisschen die Vermutung, dass sie ja auch nicht ganz koscher ist vielleicht bei der Gang. Vielleicht ist sie nicht unschuldig, sondern sie wollte ja noch, so ein typisches Gangster-Ding ist ja so, ja, mein letzter großer Akt, weißt du, diese, wie heißt der, Moriarty-Nummer. Ich bin tot, aber ich mache noch einmal hier den großen Rabatz, mache hier nochmal groß Drama. Und das ist so ein bisschen diesen Vibe, den ich von ihr kriege. Also, und es scheint ja auch irgendwas nicht zu stimmen, weil eben dieser Zeitpunkt der Aufnahme und dieser Feuerwehr-Dings, das ist ja, passt ja nicht zusammen. Und das muss ja von ihr gekommen sein eigentlich, außer sie sind nachträglich verändert worden. Versucht sie es ihm, aber sie möchte die Spur auf den Cliffwater lenken, die Franklin. Ach. Aber warum bringt dann der Anwalt sie um? Warum schiebt sie es dann erst wieder auf den Anwalt? Oder hat sie angenommen, dass der Cliffwater beim Begräbnis ist? Oh. Weil sie hat ja nichts gehabt, oder? War sie reich? Nein. Sie hat offensichtlich in irgendeinem Bungalow gewohnt. Also da gab's ja nichts. Was war das ungesühnte Vergehen? Gab's das überhaupt? Vielleicht ist es so ein bisschen eine Fangfrage, von der, wer steckt hinter ihrem frühzeitigen Tod? Vielleicht war sie es auch selber. Für was dann diese ganze Tonbandgeschichte? Weil die Schuhe sind ja bei ihm gestanden, also der Drohbrief und die Medikamente waren bei ihm. Aber das müsste ja dann wer platziert haben bei ihm, wenn er es nicht war. Aber wer? Ich möchte nicht, dass es Ray Shepard war, weil es wäre super asozial. Er hat einen Namen und ist nicht wieder vorgekommen. Das wäre ja gemein. Wir haben ihn aber auch nie gesehen. Sein Helm aufgehabt.
Ist auch ein Hörspiel, also.
Die Charaktere haben ihn nie gesehen eigentlich, oder?
Ja doch, er ist ja im Motorrad dahergekommen.
Ja, ich nehme mal an, er hat einen Helm aufgehabt, Herr Sozialarbeiter.
Das wird tatsächlich nicht gesagt, aber ja, ich nehme stark an, dass er einen aufgehabt hat.
Ach Gott, Sascha, das ist so schwierig. Ich weiß es wirklich nicht. Das ist jetzt auch mal zum Schluss so einen richtigen... Aber vielleicht bin auch ich einfach dumm. Check ich es auch einfach nicht. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es der Cliffwater war. Dafür waren wir dir jetzt die ganze Zeit irgendwie zu fast schon hilfsbereit. Der hat so viele Informationen hergeben und so viel vorkommen, das wäre weird. Aber was war dann der große Plan? Es geht um einen, um den großen, um noch irgendeinen Verbrechensschatz, den sie hat von irgendeinem Verbrechen, das sie begangen hat. Ihr wollt meinen Schatz, dann holt ihn euch. Und von dem hat... Aber was würde sie wollen? Was hat sie davon? Was hat sie davon?
Ha, da habe ich's. Bruno heißt der Hund außerdem.
Okay. Ich glaube auch, dass der das Puzzleteil ist, das sie finden. Aber ich weiß nicht, was für einen Sinn das ergibt. Macht ja nicht wirklich, ergibt ja nicht wirklich einen Sinn. Ja, es geht um einen Schatz, den sie noch hatte, hat. Ich nehme mal an, sie ist tatsächlich tot. Würde ich einfach mal behaupten, auch wenn es weird ist, aber sie will das irgendwas dann. Cliffwater auf jeden Fall. Auf jeden Fall Cliffwater in die Schuhe schieben. Haha, im wahrsten Sinne des Wortes. und hat das, aber wer eigentlich der Einzige, der zu diesem Motel ja auch noch Kontakt hat, war der Ray Shepard. Das fände ich weird, wenn der da auch involviert wäre. Aber. Wer steckt hinter ihrem frühzeitigen Tod? Du sagst das so. Naja, es ist das der Bumblebee. Erste Frage ist der Bumblebee. Und der hat erfahren, dass es irgendeinen Schatz noch gibt. Und die Clarissa Franklin wollte aber sich eigentlich noch am... Weiß ich nicht. Wollte dem Cliffwater noch was in die Schuhe schieben. Das... Weiß ich nicht. Das Verbrechen an diesem Schatz. Wie dieser Schatz, das Verbrechen von diesem Schatz.
Okay.
Mit dem das in Verbindung steht.
Also der.
Auf den Tonbändern ist noch irgendwo der ist quasi eine Schatzkarte versteckt.
Okay.
Boah, das ist ich sag dümmste mal, ever.
Der Bumblebee ist für den Tod verantwortlich.
Ja.
Das Ganze ist. Das wurde veranstaltet, um auf den Cliffwater was in die Schuhe zu schieben.
Ja.
Und das Geheimnis ist ein Schatz.
Ja.
Okay, dann logge ich das so ein.
Ja. So dumm. So unzufrieden.
Ich merke es an deiner Stimme gerade. Du wirkst überhaupt nicht glücklich mit deiner Lösung.
Schlimmste Lösung ever. Aber ich muss dir irgendwas sagen, Leute. Das ist nämlich auch was. Man ist ja hier auch unter Zeitdruck. Ich kann mich ja jetzt hier nicht eine halbe Stunde hinsetzen und weiter versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Egal. Mach weiter.
Okay. Ich verrate das Puzzleteil noch nicht, das sie finden. Ja. Ich mache es ein bisschen spannender.
Eine nackte Frau Evans.
Sie fahren zu einer Adresse, die sie auf jeden Fall finden. Und gehen dann auf das Grundstück. Sie plaudern vorher noch mit dem Nachbarn. Das erfahren aber auch wir HörerInnen nicht wirklich. Was da genau gesprochen wird, gehen eben 10 Minuten nach dem Gespräch durch das Holztor auf das Anwesen und da kommt gleich ein Hund bellend entgegengelaufen, der aber super lieb ist. Sie nennen den dann auch Bruno eben von, das muss ziemlich sicher der sein, von dem der Cliffwater eben gesprochen hat. Und gehen zum Haus und läuten an und man merkt ihnen auf jeden Fall an, dass sie baff sind, wie die Tür öffnet, weil vor ihnen steht eine Person, die aussieht wie die Clarissa Franklin.
Doch, damit.
Die Dame sieht den Hund und ist dann sein, sie wollten sicher fragen, ob sie mit denen spielen dürfen, aber der Justus meint dann so, sie sind nicht wegen Bruno da, sie müssen was klären. Da ist sie mal überrascht und fragt, woher sie den Namen ihres Hundes kennen. Der Peter unterbricht sie da ziemlich wütend und meint, dass sie nicht so tun soll und sie hat keine Ahnung, was hier passiert. Und der Justus will die Runde mal vorstellen, stellt den Peter vor, den Bob vor und dann unterbricht der Peter ihn aber, dass er sich praktisch nicht mehr selbst vorstellt. Und es wird weiter diskutiert. Sie stellt sich als Clara Franklin vor und erzählt, dass sie mit ihrer Schwester seit circa 30 Jahren keinen Kontakt mehr gehabt hat. Sie kann nicht viel zu Clarissa sagen, aber dass sie vor einigen Tagen die Schwester kontaktiert hat, um mal reinen Tisch zu machen. Durch ihre ganzen Lügen und Intrigen war ihre Kindheit eine absolute Hölle. Und sie hat beschlossen, sie zu enterben und das war eine absolute Genugtuung, ihr das ins Gesicht zu sagen, dass sie das praktisch gemacht hat. Die drei fragen immer wieder nach und irgendwann sagt sie dann so, dass sie ihnen keine Rechenschaft fällig ist, was die da überhaupt wollen. Ich finde die Zeile gerade nicht, was das heißen soll, dass die drei Jungs ihr nur teilweise glauben und spricht den Justus als Justus Jonas an. Und genau auf das haben sie aber auch gewartet, weil der Justus, das haben sie nämlich inszeniert praktisch, hat sich nie vorgestellt. Und die drei Fragezeichen sagen so, ja, die Clara Franklin hatte Krebs und ist wirklich vorbeigekommen, um ihr mitzuteilen, dass sie enterbt wurde, aber aus der Wut heraus hat die gute Clarissa den Plan geschmiedet, die Identität der Schwester anzunehmen.
Die unbekannte Schwester.
aber der Cliffwater ist praktisch da reingeplatzt, wo dann eben auch der Hund da war und das hätte das Ganze in Gefahr bringen können, also musste sie ihn das irgendwie in die Schuhe schieben.
Den Gag habe ich schon gemacht.
Ja, ich weiß. Ich hab ihn wiederholt, deswegen habe ich das Hahaha dazu gesagt. Dass er eben nicht gefährlich werden konnte. Und das mit den Tonbändern ist im Prinzip eine reine Show für die drei Fragezeichen gewesen. Und die Schwester hat sich tatsächlich überreden lassen, damit sie nicht so ganz einsam ist, im Bungalow zu bleiben. Und die Clarissa hat dann das Placebo, hat das echte Medikament mit einem Placebo getauscht praktisch und hat dem Cliffwater die Medikamentendose in die Jacke gesteckt, wie er da war. Sie gibt jetzt alles zu, dass sie das gemacht hat, aber dass die Jungs das wirklich dem Bob zumuten wollen, dass der das da durchmacht und der Bob ist einmal verwirrt, was die da wollen und dann sagen sie ihr, dass sie nicht das dritte Tonband gehört haben, dass das eben nicht aufgetaucht ist. Und da ist man so, deshalb, sie sind da noch gar nicht im Bild und spricht den Bob direkt an, ob er das wirklich zulassen kann, dass seine leibliche Mutter verhaftet wird. Der Jack Cliffwater und sie haben ihn vor 17 Jahren gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben.
Was?
Aber der Justus sagt dann, deswegen Bonusfrage, der Justus sagt dann, er ist der festen Überzeugung, dass das eine komplette Lüge ist. Eine Mutter würde niemals ihrem Kind so einen Terror aussetzen, wie sie das praktisch bei Bob gemacht hat. Und das Praktische hier ist auch, dass der Bob die ganze Zeit sein Handy laufen hat und der Cotter mithört, die Polizei ist praktisch schon am Weg, beziehungsweise auch da und die Franklin wird festgenommen. Und damit endet diese Folge.
Oh mein Gott. Also wirklich, das ist ja hier so, wo war das bei Purpurnen Flüssen, wo es dann auch die Lösung ist, dass es einfach einen Zwilling gab oder so. Nee, aber für was wird das Ganze gemacht? Das hat ja dann alles keinen Sinn ergeben.
Weißt nee, du? Den Cliff wollte eben loswerden.
Ja, aber keine Ahnung.
Aber ja, es ist überdramatisch um den Cliff.
Wer werden dann die Person im Grab gewesen? Da hätte ich ja auf die Schwester kommen müssen. Das ist, alle waren überzeugt davon. Also, gut. Es ist, wie gesagt, es ist einfach nur ein absurdes Ratedings, meiner Meinung nach.
Ich fand's großartig, absurd, einfach vor allem der Mutter-Move dann am Ende.
Aber ist das jetzt Kanon oder
nein, war das auch eine Lüge? Das ist eine reine Lüge.
Achso, okay.
Das sage ich jetzt gerade so bestimmt. Also ich weiß nicht, ob sie dann einen DNA-Test gemacht haben, aber nein.
Den hätten sie mal bei der Leiche machen sollen. Wie wäre es denn damit? Wird das nicht standardmäßig gemacht?
Ist DNA bei Zwillingen ähnlich?
Also sie sind Zwillinge. Du hast nur gesagt Schwestern.
Naja, deswegen schauen sie ja gleich aus.
Naja, sie können sich ja ähnlich schauen.
Ah. Naja, das,
bei Zwillingen ist was anderes.
Aber
das ist ja noch dümmer.
Das
kennen sie jetzt schon relativ lange. Da könnte man wissen, dass ein Zwilling existiert. Auch von der Polizei her. Vielleicht macht man sich immer mal Gedanken. Hat man bei dieser Verbrecherin nie rausgefunden, ob die Familie hat?
Das habe ich mir auch gedacht. Nämlich davon jetzt abgesehen, dass die Schwester und sie keinen Kontakt haben. Die ist ja so oft mit Polizei in Kontakt gekommen. Also es gibt, mit der Folge gibt es, glaube ich, 4 Folgen, in der sie vorkommt. Und es ist ein, sie ist immer die Böse. Und es ist halt so ein,
Ich bin jetzt mal, ich nehme es einfach mal an, dass wenn man bei mir irgendwelche Aktenaufzeichnungen findet, dass da schon eine Verbindung hergestellt wird zu meiner Schwester. Also dass man schon herausfinden kann, dass ich eine Schwester habe.
Also das stimmt. Ich denke mir auch generell so, du hast ja eine Verbindung von ihr zum Cliffwater. Das ist ja in den Akten auch drinnen. Und wenn die dann ja auch hier in eine Anstalt kommt, ist ja normalerweise so der Klassiker, dass halt irgendwer verständigt wird in Notfällen oder sowas.
Ja, also und bei 4 Fällen, da muss man irgendwann mal auf die Idee kommen, sagen, ja, fragen wir einfach mal die Familie. So.
War die immer schon so deppert?
Ja, keine Ahnung, aber irgendwie so, was wissen Sie über die? Allein so am Anfang, das muss doch das Erste sein, was ich mache bei Ermittlungen, ja. Oder? Dass ich mal das nähere Umfeld erkunde, das ist halt in 99% die Familie.
Naja. Meine Sorge war tatsächlich, dass, wenn ich dir am Anfang sage, dass sie eben in anderen Folgen schon war und praktisch immer die Böse sozusagen ist, dass du dich von gar nichts anderem irgendwie ablenken lässt und sofort bist mit, ja, fix sie, brauchen wir gar nicht machen, die Folge.
Ja, wie gesagt, ich habe mich dann ein bisschen auf diesen Gedanken versteift, dass ich dachte, sie sind ein bisschen edgy, sie trauen sich was und machen eben diese Moriarty-Nummer.
Ja.
Dass sie halt sagen, okay, sie stirbt wirklich, jetzt haben wir hier 4 Folgen, jetzt stirbt es halt und wir machen einen richtigen Banger draus.
Ja.
Aber gut.
Stirbt der Moriarty eigentlich wirklich?
Ja, nee, ich glaube, er taucht dann eh wieder auf oder so.
Ja.
Also ich weiß nicht.
War das nicht der Schmäh, dass das so ein bisschen so eingebaut wurde, damit man sich offen lassen kann, lasse ich den Charakter wieder auftauchen?
Ich glaube, in der Serie ist er nämlich wieder aufgetaucht und das fand ich schon schwach. In der Benedict Cumberbatch-Serie.
Ja, es war ja.
Ich muss sagen, bei den Büchern bin ich jetzt nicht so.
Ja, ich überlege nämlich gerade bei den Büchern, weil es gibt ja eben das bei den Reichenbachs-Fällen, glaube ich, heißen die ja. Und dass das eben so der Schmäh war mit, du weißt nicht, leben sie nicht.
Ja, ja.
Ja.
Naja.
Na gut.
Damit geht die zweite Staffel an die Kinderdetektive.
Ja. Ist die erste an dich gegangen?
Nein, die erste habe ich gewonnen.
Ja, ich weiß es wirklich nicht mehr.
Da haben wir ja auch eigentlich irgendwann gesagt, wir hören auf zu zählen, weil ich so weit
bin. Ja, stimmt, genau.
Also dementsprechend muss es ja dann auch Staffel 3 geben, logischerweise.
Weil der Ausgleich sozusagen.
Zumindest eine Entscheidung geben.
Genau.
Mit dem Unentschieden gehen wir da jetzt nicht irgendwie, beenden das Ganze nicht. Und ja. Naja gut, es war, ja, ich hatte Auf und Abs in dieser Saison, muss ich sagen.
Mhm.
Es gab Phasen, da war ich wirklich sehr gut unterwegs und dann Phasen, wo ich wirklich reihenweise verloren habe, jetzt auch wieder am Ende, ja.
Ja.
Einiges aus der Hand gegeben, einen guten Vorsprung.
Aber ich habe irgendwie im Kopf, dass du irgendwann mal so 8-0 gefühlt vorne warst.
Ja, ich glaube, ich bin am Anfang gut gestartet, dann gab es so, dann ist sie, ich glaube, die Kinderdetektive war nie so weit in Führung, wie in der ersten Staffel es teilweise war schon. Ja. Ich glaube, das hat es nicht gegeben. Ich glaube, es war ziemlich konstant dann, aber weiß ich jetzt auch nicht mehr den genauen Verlauf. Egal, ich werde stärker zurückkommen auf jeden Fall. Ich bin immer noch ein bisschen sauer. Aber wir werden das natürlich alles rehabilitieren mit der Folge 100. Da haben wir uns ein kleines Special überlegt. Da werden wir zurückblicken auf alte Folgen und schauen, was ich mir denn alles gemerkt habe. Und ja, das passiert dann alles außer Konkurrenz. Die Kinderdetektive, ich gratuliere herzlich, haben diese Staffel gewonnen. Wie viel ist jetzt der Endstand?
25 zu 24, genau.
Alles klar, 49 Folgen also in dieser Saison. Es war ein Fest und wie gesagt, wir hören uns nochmal in 2 Wochen zum Grand Finale der Staffel mit einem Special und wir hoffen alle, dass ihr da fleißig einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.